My Financial Voice mit den Fondsmanagerinnen Julia Hilgers und Katharina Seiler. My Financial
Voice. Julia, du glaubst es nicht. Ich habe mir zum ersten Mal ein Anleihenprodukt gekauft, nachdem wir unser Podcast aufgenommen haben.
Ne, ernsthaft?
Ja,
das finde ich richtig cool. Hab ja gesagt, ja, ich habe es geschafft, ich habe dich überzeugt. Aber dass ich dich so überzeugt habe, dass du direkt einkaufen gehst, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Toll, also ich fand es wirklich super spannend. Ich habe mir eine Unternehmensanleihe gekauft, also eigentlich ein ETF auf Unternehmensanleihen, also Corporate Bond mit den Laufzeiten bis 5 Jahre. Und ich habe natürlich sofort Werbung bei meinen Freundinnen gemacht, die sonst immer nur nach Krypto fragen. Aber da habe ich gesagt, Leute, jetzt können wir auch nicht nur über Aktien, sondern Anleihen sprechen. Und Krypto kommt erst später.
Okay, das heißt aber, wenn du jetzt schon von der Alles-auf-Aktien-Katharina zur Alles-auf-Aktien- und auch ein kleines bisschen Anleihen-Katharina geworden bist, streust du denn dann jetzt auch noch breiter? Also hast du selber denn auch schon Krypto ins Portfolio gekauft?
Nein, noch nicht, aber es könnte noch werden. Was ist mit dir?
Ich habe es ganz ehrlich noch nicht gekauft, denn eine wirklich meiner goldenen Regeln, und zwar schon immer, ist, kaufe nichts, was du nicht vollständig verstehst. Und Krypto verstehe ich wirklich noch nicht vollständig. Aber das wollen wir heute ändern.
Und
deswegen haben wir uns wirklich einen ganz speziellen Gast eingeladen heute.
Genau. Wir haben eine Expertin hier im Studio mit uns. Das ist die Barbara. Barbara ist seit 10 Jahren bei der DWS. Sie beschäftigt sich mit Kryptowährungen und gehört zu der Familie Xtrackers, unsere Eigenmarke für ETFs bei der DWS. Willkommen. Wir freuen uns sehr auf unser Gespräch heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch riesig auf dich, Barbara. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Also, was wollen wir heute besprechen? Was sind Kryptowährungen überhaupt? Wie kann man investieren? Und na gut, uns geht es ja immer darum, Chancen und Risiken auch im Portfolio abzuwägen. Also, wie viel Krypto passt denn überhaupt in ein Portfolio rein? Und bevor wir aber so richtig einsteigen, da schwirren ja 1000 Begriffe rum, ja? Mhm. Bitcoin, Blockchain, Stablecoin. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Was ist denn diese Blockchain überhaupt?
Das ist eine sehr gute Basisfrage, mit der wir gut starten können. Die Blockchain-Technologie ist quasi das Fundament für Kryptowährungen. Und Blockchains sind quasi einfach nur dezentrale Datenbanken. Unsere Wirtschaft heute und unser Finanzsystem heute baut auf zentralen Datenbanken auf. Also das heißt, die DWS hat eine zentrale Datenbank, die Deutsche Börse hat eine zentrale Datenbank. Und einen Großteil unseres Tages verbringen wir eigentlich damit, diese zentralen Datenbanken miteinander abzugleichen.
Mhm. Vielleicht nur ganz kurz zu erklären, zentral, dezentral.
Ja.
Also wenn wir einen Server haben als DWS, ja, das ist zentral. Mhm. Und wenn wir sagen, wir möchten das dezentral machen, dann würden wir das über unterschiedliche Rechner zum Beispiel verteilen. Ja? Das heißt, wenn ein Server ausfällt, dann ist es sicherer, durch unterschiedliche Rechner das als Backup zu haben.
Genau so ist es bei der Blockchain. Da gibt es dann verschiedene Server, verschiedene Computer, die weltweit verteilt sein können, die alle gemeinsam diese Datenbank managen und gucken, dass die Daten, die in der Datenbank verzeichnet sind, auch richtig sind. Und obwohl die Netzwerkteilnehmer vielleicht einander nicht kennen, einander nicht vertrauen, sie trotzdem Integrität in den Daten haben.
Also Netzwerkteilnehmer könnten jetzt auch Katharina oder ich sein.
Genau, so ist es bei sogenannten öffentlichen Blockchains. Da kann jeder teilnehmen. Die Bitcoin-Blockchain ist zum Beispiel die größte öffentliche Blockchain. Da kann jeder frei dran teilnehmen.
Und es gibt unterschiedliche Akteure, so wie du gesagt hast. Und deren Kontrollbereich ist eingegrenzt letztendlich. Und die sind auch unterschiedlich incentiviert, ja, dass diese Blockchain als solche funktioniert. Ja, das ist auch ganz wichtig. Es ist so vorzustellen, dass man eine Excel-Tabelle zum Beispiel gemeinsam bearbeitet. Ja, in dieser Excel-Tabelle sind unterschiedliche Transaktionen drin und die sind natürlich anonymisiert. Das kann nicht jeder sehen, dass ich einen Bond gekauft habe zum Beispiel.
Genau. Ja. Aber es weiß jetzt jeder. Uns interessiert natürlich jetzt insbesondere auch die Anwendung auf dem Finanzmarkt. Also lass uns doch mal über die Kryptowährungen so an sich sprechen. Was sind Kryptowährungen denn überhaupt?
Kryptowährungen sind die nativen Währungen von Blockchains. Da gibt es diese verschiedenen Netzwerkteilnehmer, die an der Blockchain arbeiten und gucken, dass alle Daten dort richtig sind und die Blockchain weiterentwickelt wird. Und diese Netzwerkteilnehmer, die sind wirtschaftliche Akteure, genauso wie ihr und ich. Mhm. Genauso wie wir für unsere Arbeit bei der DWS bezahlt werden, wollen auch diese Netzwerkteilnehmer für ihre Arbeit an der Blockchain bezahlt werden. Das sind keine altruistischen Akteure. Und die werden bezahlt immer in der nativen Kryptowährung der jeweiligen Blockchain. Also das heißt, die Bitcoin-Blockchain hat eine eigene Kryptowährung, die heißt auch Bitcoin. Und wenn ich jetzt ein Netzwerkteilnehmer bin und dort Transaktionen überprüfe und Transaktionen zur Bitcoin oder Ethereum-Blockchain hinzufüge, dann werde ich dafür bezahlt, und zwar in der nativen Kryptowährung der jeweiligen Blockchain.
Wie entstand überhaupt Bitcoin? Woher kommt dieser Narrativ oder diese Idee?
Bitcoin ist die älteste und auch bekannteste Kryptowährung, die wir kennen heute. Ist in der Finanzkrise, in der globalen Finanzkrise 2008, 2009, ist erst noch vorgestellt worden und ist dann am 3. Januar 2009 live gegangen und wurde quasi als Alternative zum traditionellen Finanzmarktsystem vorgestellt. Bitcoin wurde ursprünglich von Satoshi Nakamoto als sogenanntes Peer-to-Peer-Payment-Network vorgestellt. Das heißt, was war die Ursprungsidee? Die Idee war, dass man mit Bitcoin digital direkt Werte austauschen kann. Das heißt, ich kann Julia direkt auf der Bitcoin-Blockchain ein Bitcoin oder vielleicht auch 0,1 Bitcoin schicken.
Also das geht auch. Ein Bitcoin ist mittlerweile über 100.000 Euro
genau.
wert aktuell ungefähr, sodass eben viele sagen, naja, wie soll ich denn da überhaupt investieren? So einen ganzen Bitcoin kann ich mir ja gar nicht leisten. Das heißt, man kann die auch teilen.
Genauso wie man einen Euro in 100 Cent teilt, kann man einen Bitcoin in 100 Millionen Satoshis teilen. Das heißt, man kann Kleinstbeträge Stand heute zu dem heutigen Kurs von Bitcoin auch schicken.
Also im Grunde doch für jeder Mann und jeder Frau was.
Genau, so ist es. Und das Innovative an Bitcoin war, dass wir, bevor es Bitcoin gab, konnten wir direkt untereinander nicht digital Werte austauschen. Also ich kann dir direkt Bargeld geben, wenn wir zusammen essen gehen und ich schulde dir 20 Euro, dann kann ich dir einen 20-Euro-Schein in die Hand drücken. Das wäre auch eine Peer-to-Peer-Transaktion.
Dezentral dann eben.
Genau. Und aber wenn ich dir die 20 Euro auf dein Konto schicken will, dann müssen wir immer eine zentrale Instanz dazwischen schalten. Dann haben wir eine Bank, die dazwischen geschaltet ist, oder einen Zahlungsmitteldienstleister, wie zum Beispiel PayPal. Und die führen dann für uns wieder das Buch. Naja, die ziehen dann 20 Euro von meinem Konto ab und fügen 20 Euro bei dir hinzu und gucken, dass ich die gleichen 20 Euro nicht auch noch Katharina schicke. Und mit Bitcoin war es erstmalig möglich, dass wir untereinander direkt uns Werte zuschicken können. Ich schicke dir die 0,1 Bitcoin und
ich kann sie an Katharina weiterschicken, wenn ich sie nicht mehr haben will.
Genau. Und es ist keine zentrale Instanz, die die Bücher führt, sondern dieses dezentrale Netzwerk. Und alle sind sich jetzt einig, die 0,1 Bitcoin, die ich dir geschickt habe, dass ich die nicht nochmal ausgeben kann.
Das heißt, letztlich ging es auch um Unabhängigkeit, oder?
Genau. Und die Bitcoin-Blockchain, die läuft jetzt seit 16 Jahren einwandfrei, wurde nicht einmal gehackt. Aber Bitcoin ist natürlich ein sehr risikoreiches Asset, also sehr schwankungsintensiv. Und deswegen würden einfach viele Bitcoin heute nicht als Zahlmittel nutzen. Außerdem ist es nicht so weit verbreitet, vielleicht in der allgemeinen Gesellschaft.
Und ich würde auch ehrlich gesagt nicht so gern mein Gehalt in Bitcoin bekommen.
Stattdessen setzt sich mehr und mehr ein anderes Wertversprechen von Bitcoin durch. Bitcoin wird manchmal als digitales Gold des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Das resultiert vor allem aus zwei Eigenschaften, die Gold hat. Und zwar ist Gold ein knappes Gut. Ja, wir wissen, dass es die absolute Menge an Gold, die es auf der Erde gibt, limitiert ist. Und Gold ist auch ein dezentrales Gut. Es gibt ja nicht die eine Goldfirma und den einen Gold-CEO, die jetzt entscheiden, wir produzieren jetzt mehr Gold. Geht ja nicht. Ja, sondern es gibt verschiedene Marktteilnehmer, die den Goldpreis beeinflussen können. Goldminer zum Beispiel. Aber nicht eine zentrale Instanz, die unilateral etwas für den Goldmarkt entscheidet. Und diese zwei Eigenschaften, Knappheit und Dezentralität, die teilen Gold und Bitcoin. Bitcoin ist auch knapp. Im Bitcoin-Code steht, die absolute Obergrenze an Bitcoins, die es jemals geben soll, liegt bei 21 Millionen. Und es steht nicht nur das da, sondern es steht auch genau da, wann wie viele neue Bitcoins ausgegeben werden. Ja, also 2009 ist Bitcoin an den Start gegangen, da gab es 0 Bitcoin. Und heute liegen wir bei 19,9 Millionen Bitcoin, die schon im Umlauf sind.
2140 sollen alle Bitcoins dann geschöpft werden, ja?
Genau, genau. Die Angebotskurve sozusagen, die flacht immer weiter ab. Wir wissen jetzt, bis 2140 kommen noch die letzten 1,1 Millionen dazu, die noch nicht im Umlauf sind.
Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Bitcoin gesprochen. Man hört ja auch ständig Ethereum. Könntest du das vielleicht mal ein bisschen von Bitcoin abgrenzen? Was ist da eigentlich der Unterschied?
Ethereum ist nicht die zweitälteste, aber die zweitbekannteste und auch aktuell die zweitgrößte Kryptowährung. Und Ethereum hat ein ganz, ganz anderes Wertversprechen als Bitcoin. Also Ethereum will kein digitales Gold sein, Ethereum will kein Zahlmittel sein, sondern Ethereum kann man besser mit einem App Store vergleichen. Also wenn ich heute ein Entwickler bin, dann kann ich in den Apple App Store gehen zum Beispiel und dort eine App entwickeln. Ja, und ganz verschiedenartige Apps. Ich könnte eine Spiele-App, eine Finanz-App, eine Wetter-App entwickeln. Und wenn diese App profitabel wird oder wächst, ja, und es viel Nachfrage nach der App gibt, dann ist das super für mich, ja, und auch super für Apple. Dann profitiert Apple und ich als Entwickler profitieren davon. Und bei Ethereum ist es so ähnlich. Bei Ethereum ist es auch so, dass ich als Entwickler die Ethereum-Plattform, die wie so eine Art App-Store fungiert, nutzen kann und dort dezentrale Applikationen drauf entwickeln kann. Und mir steht wieder offen, was für Applikationen das sind. Das kann auch eine Wetter-App sein, eine Finanz-App, eine Spiele-App. Also genauso wie im Apple App Store-Analogie. Der Unterschied ist nur, wenn jetzt meine Ethereum-basierte dezentrale App erfolgreich wird, dann gibt es kein Apple-Äquivalent, keine zentrale Instanz, die hier profitiert, sondern wer profitiert, ist Ether. Die native Kryptowährung der Ethereum-Blockchain.
Weil immer wenn man... Also Ethereum ist gar nicht die Kryptowährung selbst, sondern Ethereum ist eher analog zu der Blockchain. Mhm. Und Ether wäre mehr oder weniger analog dann zu Bitcoin.
Genau. Mhm. Bei Bitcoin heißt es halt zweimal Bitcoin, die Blockchain und die Kryptowährung. Mhm. Bei Ethereum sind wir eigentlich immer ein bisschen ungenau. Du hast es jetzt genau gespottet. Ethereum ist die Blockchain und Ether ist die native Kryptowährung. Und wenn jetzt jemand in Ethereum investieren möchte, dann investiert er eigentlich in Ether. Und Ether wird dafür benötigt, wenn man auf der Ethereum-Blockchain eine Transaktion verzeichnen will, zum Beispiel eine App nutzen will, dann muss man in Ether für diese Transaktion bezahlen. Und deswegen entsteht Nachfrage nach der nativen Kryptowährung, wenn Nachfrage nach der zugrunde liegenden Blockchain entsteht.
Und grundsätzlich ist das Gleiche wie bei Bitcoin. Ja, es ist auch teilbar. Also die gleichen Eigenschaften. Warum ist dann Bitcoin tatsächlich Goldstandard und Ether nicht?
Bitcoin ist halt eine ganz wichtige zentrale Eigenschaft, dass das absolute Angebot von Bitcoin limitiert ist auf diese 21 Millionen. Und da gibt es kein Äquivalent bei Ether. Bei Ether ist es so, dass wir aktuell 120 Millionen Ether im Umlauf haben und quasi die Geldpolitik, die Inflationsrate von Ether, die wird variabel bestimmt.
Aber grundsätzlich bei beiden Währungen, es ist Angebot und Nachfrage, was den Kurs letztendlich dieser Währungen bestimmt. Ist das richtig?
Ja.
Weil wenn ich zum Beispiel denke über Aktien, ja, bei Aktien ist es immer ein Unternehmen im Hintergrund, ja, was eine Wertschöpfung schafft. Und letztendlich geht es auch um die Bilanzen, um die Nachrichten eines Unternehmens, ein letztendlich fundamentaler Case, der ausschlaggebend ist auf Angebot und Nachfrage und auf den Kurs eines Unternehmens. Und bei Kryptowährungen ist es ganz was anderes.
Genau, bei Kryptowährung, wie du am Anfang gesagt hast, ist es letztendlich Angebot und Nachfrage. Und die Angebotsseite, die können wir immer transparent nachschauen. Die steht immer im sogenannten Code, im Protokoll von der jeweiligen Blockchain. Und dann ist das Schwierige, wenn man jetzt gucken will, wie entwickelt sich der Preis von der Kryptowährung, ist die Nachfrageseite. Ja, woher kommt jetzt die Nachfrage? Warum will ich die Bitcoin-Blockchain nutzen? Warum will ich die Ethereum-Blockchain nutzen? Und je nachdem, wie sich dann sozusagen Angebot und Nachfrage im Verhältnis entwickeln, entwickelt sich dann der Preis entweder hoch oder runter.
In Zusammenhang mit Ethereum hört man ja auch relativ häufig diesen Fachbegriff Tokenisierung. Mhm.
Und das ist unser Financial Buzzword.
Ein spannendes Thema, genau. Tokenisierung ist natürlich ein bisschen abstrakter Begriff, beschreibt einfach nur, dass man einen Vermögenswert digital als Token auf einer Blockchain verzeichnet. Das war jetzt eine komplizierte Definition. Können wir nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Das heißt, auf der Ethereum-Blockchain haben wir ja gesagt, das ist ja eine programmierbare Infrastruktur, wo man verschiedene Sachen drauf bauen kann.
Mhm. Und was die Apps sozusagen.
Die Apps, genau. Mhm. Und man könnte jetzt zum Beispiel, wenn DAX-Unternehmen gibt eine Anleihe aus, dann könnten sie die Ethereum-Blockchain nutzen als Register, als Datenbank, wo drauf verzeichnet wird, wie viele Anteile werden denn ausgegeben der Anleihe? Was sind denn die Konditionen der Anleihe? Ja, was ist die Laufzeit der Anleihe? Was ist der Zins der Anleihe? Und das wurde tatsächlich auch schon in der Vergangenheit gemacht. Also einzelne DAX-Unternehmen haben schon Anleihen auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben. Und das beschreibt diesen Begriff Tokenisierung. Die Anleihe ist dann ein Anleihen-Token. Ja, also wir nutzen einfach nur eine andere technische Infrastruktur, um diese Anleihe zu repräsentieren. Aber natürlich grundsätzlich, wie ihr jetzt als Portfolio-Manager die Anleihe bewerten würdet, das ändert sich dadurch nicht.
Das heißt, diese Digitalisierung geht dann im Grunde auch mit allen möglichen Vermögenswerten. Also nicht nur Anleihen, sondern auch mit sowas wie Kunst oder Immobilien, Patente, also letztlich alles, was man in irgendeiner Form auch als Vermögenswert darstellen kann.
Gibt es kein Limit. Ja? Man kann alle möglichen Vermögenswerte, genau wie du sagst, auf der Ethereum-Blockchain oder auch auf anderen Blockchains tokenisieren, als Token darstellen.
Vielleicht ganz einfache Frage. Du kriegst die ständig, aber man spricht auch ständig über Stablecoins. Mhm. Was sind Stablecoins? Und man verwechselt die öfter mal, zumindest höre ich da draußen, mit digitalem Euro. Kannst du diese zwei Begriffe auseinanderhalten?
Stablecoins sind ein Beispiel für die Tokenisierung. Stablecoins sind Blockchain-basiertes Geld. Das ist jetzt quasi eine Brücke zwischen diesem Blockchain-Finanzökosystem und dem traditionellen Finanzökosystem. Und was man hier macht, ist, man nimmt traditionelle Fiat-Währung, das ist einfach der Euro, der US-Dollar.
Also vielleicht eine kurze hier Anmerkung, was Fiat heißt. Ja, letztendlich, das ist
geht's ums Auto?
Währung. Nein, es geht nicht ums Auto. Fiat-Währungen, das sind die Währungen, denen wir vertrauen.
Genau, und die, die wir im Alltag nutzen. Genau. Ja, das sind, was wir als normale Währung bezeichnen würden quasi. Und was man jetzt macht, ist einfach, man nimmt einen Euro oder einen US-Dollar und repräsentiert den als digitalen Token auf einer Blockchain, zum Beispiel auf der Ethereum-Blockchain. Und das sind quasi Stablecoins. Also Stablecoins sind an einen Referenzwert geknüpft, meistens
Fiat-Währung. Es gibt einen Wechselkurs.
Genau. Und sollten ein US-Dollar-Stablecoin sollte immer eigentlich einem US-Dollar-Fiat-Währung auch entsprechen. Das ist so eine der größten Anwendungen im Kryptobereich und im Blockchain-Bereich, die schon skaliert sind. Also heute gibt es über 300 Milliarden US-Dollar an Stablecoins, die schon im Umlauf sind, vor allem US-Dollar-Stablecoins. Aber auch der Euromarkt entwickelt sich aktuell und wo wir auch als DWS mit zwei Partnern gemeinsam, mit Flow Traders und mit Galaxy, ein neues Unternehmen gegründet haben und mittlerweile auch einen sogenannten Euro-Stablecoin ausgeben.
Okay, jetzt haben wir es verstanden. Stablecoin ist immer geknüpft an eine Fiat-Währung. Letztendlich gibt es einen Wechselkurs. Und was ist dann digitaler Euro?
Die Stablecoins, die werden quasi von privaten Institutionen ausgegeben. Also das neue Unternehmen, was wir mit den zwei Partnern gegründet haben, das ist ein privates Unternehmen und die geben diesen Euro-Stablecoin aus. Und der digitale Euro, der würde tatsächlich von der Zentralbank ausgegeben werden. In unserem Fall dann die EZB, die Europäische Zentralbank, die eine neue, und das wäre quasi eine natürliche Weiterentwicklung der Geldformen, die sie heute ausgeben, dann zukünftig auch eine digitale Version des Euros, unter Umständen Blockchain-basiert, vielleicht auch nicht Blockchain-basiert, das wissen wir noch nicht genau, ausgeben würde.
Letztendlich die Infrastruktur ist ein bisschen andere als bis jetzt, ja, aber im Grunde bleibt es so, wie es jetzt ist. Ja?
Genau, und man hofft natürlich, dass man durch diese neue Technologie, die man dann unter Umständen nutzt, die Blockchain-Technologie, auch zusätzliche Vorteile hat, ja, zusätzliche Benefits realisieren kann. Und okay, was da aber ganz wichtig ist, noch ein Punkt, manchmal wird dann gesagt, ah, okay, das heißt, sobald dann der digitale Euro in ein paar Jahren da ist, dann brauchen wir Kryptowährungen nicht mehr. Nein, weil das einfach ganz unterschiedliche Assets sind. Der digitale Euro ist dann weiter ein Zahlmittel im traditionellen Sinne, ja, was wir zum Bezahlen und für wirtschaftliche Transaktionen nützen. Kryptowährungen dienen als native Währung, als Incentivierung für ihre Blockchains. Und diese Blockchains haben ganz verschiedene Anwendungen. Und deswegen stehen die meines Erachtens nicht direkt in Konkurrenz.
Jetzt verstehe ich das richtig, dass also Krypto im Grunde nur der Oberbegriff ist und man dann die verschiedenen Kryptowährungen ja im Grunde so vergleichen kann, wie auch unsere Währungen, so wie den Euro zum Beispiel mit dem Dollar oder mit dem Yen.
Ich finde immer, dass der Begriff Kryptowährung eigentlich nicht ganz so passend ist. Also meines Erachtens wollen die meisten Kryptowährungen keine Währungen im traditionellen Sinne sein, sondern sie sind wirklich einfach erstmal nur das Incentivierungsmechanismus von der jeweiligen Blockchain. Und man muss sich quasi anschauen, was ist das Wertversprechen von der jeweiligen Blockchain und danach kann man die unterteilen.
Also das heißt, du meinst, es ist im Grunde mit Währungen nicht vergleichbar. Okay, das finde ich jetzt super interessant, weil wenn ich als Volkswirtin natürlich an das Thema Währungen denke, dann denke ich natürlich mal so an ihre Hauptfunktion, die Hauptmerkmale. Und die Hauptmerkmale sind eben einmal Zahlungsmittel, was eben bedeutet, letztlich muss es von jedem akzeptiert sein. Dann Wertaufbewahrungsmittel, was bedeutet, es sollte relativ stabil sein. Die Schwankungen dürfen nicht zu hoch sein. Und als dritten Punkt vielleicht noch sehr wichtig, so eine Recheneinheit, was eben bedeutet, sollte teilbar sein. Das haben wir jetzt eben schon besprochen. Das ist bei Bitcoin jedenfalls mindestens genauso gut wie beim Euro. Aber das heißt, auch die anderen Merkmale ist im Grunde von den Kryptowährungen gar nicht der Anspruch, so zu sein und traditionelle Währungen zu ersetzen.
Genau, es kommt, glaube ich, darauf an, je nachdem, welche Kryptowährung man sich anschaut. Es gibt Zehntausende von verschiedenen Kryptowährungen, aber die allermeisten haben nicht den Anspruch, würde ich ganz klar sagen, sondern die wollen kein allgemeingültiges Zahlungsmittel sein. Wir haben ja gesagt, Bitcoin hat die Ambition, ein digitales Gold zu sein und damit ein Wertaufbewahrungsmittel, aber vielleicht weniger ein Zahlmittel. Ja? Also das heißt, einzelne Kryptowährungen können einzelne dieser Geldfunktionen erfüllen, aber nicht alle drei.
Vielleicht ein Beispiel, an was ich denke, an diesen Menschen, der Pizza gekauft hat mit Bitcoin ganz zu Anfang und hat mit ein paar Bitcoins natürlich jetzt, hätte er so ein riesiges Vermögen gehabt, wenn er damals nicht mit Bitcoins gezahlt hätte. Und das passt auch ganz gut zu einem Beispiel, wo wir gesagt haben, wir wollen gar nicht vielleicht unsere Gehälter durch Bitcoins ausgezahlt kriegen. Ja.
Genau, die Bitcoin-Community, die feiert jedes Jahr den Bitcoin-Pizza-Tag.
Ja?
Tag.
Ja, ja. Oh, das ist ja spannend.
Können wir nächstes Jahr auch hier im Büro machen. Ja.
Oh, gerne. Das ist ja cool, das wussten wir gar nicht. Das ist was Spezifisches natürlich für unsere Krypto-Experten. Sowas haben wir auf Anleihen- und Aktienseite nicht.
Aber dann heißt eigentlich Kryptowährung, der Begriff an sich ist irgendwie so ein bisschen misleading, könnte man ja fast sagen.
Kryptowährung ist das, was sich durchgesetzt hat. Aber wenn man es genau nimmt, finde ich Kryptoasset eigentlich passender.
Ja, wo wir schon bei Durchsetzen sind, was meinst du denn eigentlich, welche Kryptowährung wird sich in Zukunft durchsetzen?
Heute gibt es über 10.000 von verschiedenen Kryptowährungen und ich glaube, dass manche sich davon durchsetzen werden und manche auch wiederum sich nicht durchsetzen werden. Ist so ein bisschen wie in den 1990er Jahren und 2000er Jahren, als ganz, ganz viele neue Internetunternehmen aus dem Boden gesprossen sind. Einige haben sich durchgesetzt und sind heute sehr, sehr profitable, sehr hoch bewertete Unternehmen. Und genauso wird es, glaube ich, auch bei Kryptowährungen sein, dass wir einfach als Nutzer, als Wirtschaft entscheiden müssen, wofür wollen wir denn wirklich die Blockchain nutzen? Welche dieser Anwendungsfälle bieten Vorteile für uns? Oder gibt es vielleicht eine andere Infrastruktur-Blockchain, die so ähnlich ist wie die Ethereum-Blockchain, aber noch viel besser aufgebaut ist, die vielleicht heute noch gar nicht gegründet wurde? Was man aber sagen kann, ist, dass Bitcoin natürlich heute die dominante Kryptowährung ist, mit einem Marktanteil von ungefähr 55%, und dass da ganz, ganz starke Netzwerkeffekte sind, die diese Marktposition auch beschützen. Ja, dass es jetzt nicht ganz so einfach ist, ein neues Bitcoin zu gründen und Bitcoin hier den Marktanteil davon zu klauen.
Das heißt, für Bitcoin sieht es an sich recht gut aus.
Das würde ich sagen, ja, genau.
Obwohl wir eigentlich, wenn man so eine Zeitachse zieht, schon ziemlich am Anfang sind, oder? Haben wir gerade ein Fundament gebaut, auf dem das Haus entsteht?
Genau, genau. Kryptowährung, das darf man nicht vergessen, gibt es erst seit 16 Jahren. Also es ist eine wahnsinnig junge Industrie. Am Anfang, als Kryptowährungen aufgekommen sind, haben wir das in der traditionellen Finanzwelt noch nicht mal mitbekommen. Dann haben wir es belächelt am Anfang. Ja. Und was ja jetzt gerade erst anfängt, ist die Institutionalisierung, dass wirklich große Unternehmen überlegen, wie kann ich denn jetzt produktiv diese Blockchain-Technologie nutzen? Die Technologie hat sich in den letzten 16 Jahren stark entwickelt, aber jetzt fangen wir eigentlich erst an, mehr und mehr Anwendungsfälle auf der Blockchain aufzubauen.
Wir haben ja darüber gesprochen, wie bedeutend Bitcoin insgesamt in der Kryptowährung an sich ist. Aber wenn man jetzt mal alle Kryptowährungen zusammennimmt, wie bedeutend sind denn diese Kryptowährungen am quasi globalen Marktportfolio? Also wir hatten uns in unserer letzten Folge eben angeschaut, wie das globale Marktportfolio aussieht und haben gesehen, dass ungefähr 85% dieses gesamten globalen Marktportfolios bereits aus Aktien und Anleihen bestehen. Also Aktien und Anleihen, die traditionellen Assetklassen, sind eben noch sehr, sehr bedeutend. Mhm. Wie hoch ist denn da der Anteil ungefähr mittlerweile von den erst seit 16 Jahren bestehenden Kryptowährungen?
Und Kryptowährungen haben heute eine Marktkapitalisierung von ungefähr 3,8 Billionen US-Dollar. Und das entspricht ungefähr 2% des globalen Marktportfolios. Und da kriege ich immer ganz unterschiedliche Reaktionen, wenn ich das vielleicht eher mit Privatinvestoren diskutiere oder in meinem Freundeskreis diskutiere. Dann sagen die, ach, 2%, das ist ja hier fast eine Nachkommastelle, also ganz, ganz kleines Gewicht nur. Wenn ich mit institutionellen Investoren spreche, dann sagen die, oh, schon 2%. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass Kryptowährungen schon so ein großes Gewicht
haben. Das hört sich irgendwie erstmal wenig an, aber wenn man halt sagt, das gibt's auch erst seit 16 Jahren, genau, dann kann man eben eher sagen, ist doch recht viel.
Genau.
Und natürlich möchten wir verstehen, die Relevanz dieser neuen Asset-Klasse für die Geldanlage als solches. Wir haben gesehen in den letzten Jahren unglaubliche Kursentwicklung, zum Beispiel bei Bitcoin. Natürlich auch verbunden mit den Schwankungen. Aber nach vorne raus, was ist die Erwartungen von der weiteren Wertentwicklung? Woran ist sie geknüpft? Wir haben schon darüber gesprochen, dass es Angebot und Nachfrage ist. Natürlich verbreitet sich mehr institutionelle Kunden kommen noch dazu. Also ganz normale Menschen, so du und ich und Julia sind daran interessiert. Was brauchen wir, damit wir diese weiter spannende Kursentwicklung beobachten können?
Bei Bitcoin ist es Angebot und Nachfrage. Die Angebote-Seite kennen wir. Und dann ist es eigentlich die Nachfrageseite, die wir uns genau anschauen müssen, um dann Einschätzungen darüber abzugeben. Und da sehen wir, dass im letzten Jahr vor allem es drei verschiedene große Treiber gab, die Bitcoin-Nachfrage erhöht haben. Das war einmal die ETFs und ETCs, ja, weil früher war es so, dass Bitcoin für viele Investoren schwer zugänglich war. Und jetzt dadurch, dass es jetzt traditionelle Finanzprodukte wie ETFs und ETCs gibt, die in Bitcoin investieren, haben wir Bitcoin ein Stück weit mehr demokratisiert, noch einfacher zugänglich gemacht. Und gerade in den USA, da sind 2024 erstmalig Bitcoin-ETFs lanciert worden, auf den Markt gebracht worden. Und die haben ganz, ganz viel Nachfrage nach Bitcoin kreiert und haben dementsprechend auch den Preis positiv beeinflusst. Genauso gibt es sogenannte Bitcoin-Firmen, auf Englisch sagt man Bitcoin-Treasury-Companies, die als Ziel haben, mit ihrem Unternehmen in Bitcoin zu investieren. Und die haben auch viel Nachfrage nach Bitcoin getrieben. Und dann ein dritter großer Nachfragetreiber war einfach die Regulatorik. Also Kryptowährungen kamen ja abseits des traditionellen Finanzsystems entstanden und dadurch auch abseits der traditionellen Finanzmarktregulierung, weil die Finanzmarktregulierung eigentlich immer auf zentrale Instanzen abzielt und auf bekannte Assetklassen und war deswegen nicht eins zu eins anwendbar auf Bitcoin und andere Kryptowährungen. Und in den letzten Jahren haben wir aber ganz große Fortschritte gemacht bei der Regulierung, sowohl in Europa als auch in den USA. Und diese zunehmende regulatorische Klarheit, die führt dazu, dass mehr und mehr institutionelle Marktteilnehmer in den Markt gehen und auch Bitcoin und andere Kryptowährungen in ihr Produkt- und Serviceportfolio integrieren. Und das hat auch wieder zu einem Nachfragetreiber geführt.
Das heißt, also letztlich ist deine Ansicht so ein bisschen, also das Angebot kennen wir ja, ist eben stabil, wird im Grunde nicht größer. Die Nachfrage hingegen könnte eigentlich größer werden. Und ja, ganz klassisch, wenn die Nachfrage größer wird als das Angebot, dann könnte sich das auch positiv auf den Preis auswirken, so ja eben ähnlich, wie wir es eben auch bei Gold gesehen haben. Ne?
Genau. Und heißt aber natürlich auch, genauso kann es in die andere Richtung gehen. Ja. In der Vergangenheit haben wir auch große Schock-Events im Kryptobereich gesehen, ja, die sich natürlich sehr dann stark negativ auf den Markt auswirken.
Bei Schock-Events sind wir ja im Grunde dann auch schnell wieder bei dem Thema Volatilität, also Schwankungsintensität. Wenn wir uns da wieder die traditionellen Anlageklassen anschauen, also Aktienmarkt gemessen am weltweiten Aktienmarktindex MSCI World schwankt so ungefähr mit 15%. Haben wir gesehen, die Anleihen sind ein bisschen weniger risikoreich. Europäische Anleihen eher bei 5-6%. Ja, bei Krypto hört man da irgendwie die wildesten Zahlen. 40% Schwankungsintensität. Kannst du das vielleicht noch kurz einordnen?
Ganz wichtige Zahl, die wir uns natürlich immer im Finanzmarkt anschauen, die Volatilität von einem Asset oder einer Anlageklasse. Bei Bitcoin im Speziellen ist es so, dass die Volatilität in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Also vor ein paar Jahren hatten wir teilweise noch Volatilitäten von über 100%. Aber was wir ganz klar sehen, ist eine Trendlinie. Wir sehen, dass die Volatilität von Bitcoin stark zurückgegangen ist. Sie liegt jetzt in den letzten Monaten auf einer analysierten Basis bei zwischen 30-40%. Ja, also immer noch ein Vielfaches im Vergleich zu Aktien, was ja normalerweise so die risikoreiche Anlageklasse ist für uns. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Sehen wir diese Trendlinie weiter runterkommen oder bleiben wir auf diesem Niveau von jetzt 30-40% annualisierte Volatilität?
Also ich glaube, wenn man jetzt mal so ein Ranking machen möchte, dann kann man doch, glaube ich, schon ganz pauschal sozusagen Risikoranking am risikoreichsten von den Anlageklassen, die wir jetzt besprochen haben, ist Krypto, danach Aktien, danach Anleihen. Das heißt also, wenn ich jetzt Krypto kaufen möchte, lade ich mir ordentlich Risiko ins Portfolio rein? Oder kann man vielleicht auch sagen, naja, es ist einfach eine Asset-Klasse, die sich komplett anders entwickelt, in unterschiedlichen Marktphasen auch anders verhält als Aktien und Anleihen? Das heißt, es trägt einfach zu einer guten Mischung im Portfolio bei.
Genau, oder wie sieht jetzt die Kryptoallokation im Gesamtportfolio-Kontext aus? Und dann gucken wir uns im Finanzmarkt ja immer an, wie sind die Zusammenhänge von verschiedenen Asset-Klassen? Und da sehen wir, dass das grundsätzlich schwankt für Kryptowährungen, ja, dass manchmal Kryptowährungen sich in die gleiche Richtung wie Aktien und Anleihen bewegen und manchmal auch in die entgegengesetzte Richtung. Aber insgesamt die Zusammenhänge nicht ganz so hoch sind. Und deswegen kann es sogenannte Diversifikationsvorteile geben, wenn man Kryptowährungen, eine kleine Beimischung von Kryptowährungen auch im Portfolio sich anschaut.
Okay, wir haben sehr viel über die Theorie gesprochen. Jetzt zu der Praxis. Wie kann man in Kryptowährungen investieren?
Kleiner Einschub hier, ne? Also wir machen wie immer keine Anlageberatung. Und Investitionen unterliegen Risiken. Und ganz, ganz wichtig, was ich ja auch ganz am Anfang schon gesagt habe, man sollte schon nur das kaufen, was man auch verstanden hat. Genau. Ich hoffe, wir tragen heute dazu bei.
Genau. Es gibt verschiedene Optionen, wie man in Kryptowährungen investieren kann. Und da ist natürlich auch nicht eine die richtige oder die beste Option, sondern das muss immer jeder Investor sich selber anschauen. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Optionen, wie man in Kryptowährungen investieren kann. Man kann entweder direkt in die Kryptowährung investieren oder man macht das indirekt. Was heißt das jetzt? Wenn man direkt in die Kryptowährung investiert, dann kauft man die Kryptowährung und kümmert sich selber um die Verwahrung. Und das ist immer so ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Bestandteil bei einem Kryptoinvestment. Wer ist für die Verwahrung der Kryptowährung verantwortlich? Und zwar ist es so, dass die Kryptowährung selber, die ist auf der Blockchain gespeichert. Der Bitcoin liegt auf der Bitcoin-Blockchain, der Ether liegt auf der Ethereum-Blockchain. Was der Investor jetzt hat, ist der sogenannte Private Key, ein privater Schlüssel auf Deutsch. Das ist einfach nur das Passwort, ja, so eine lange alphanumerische Nummer, ABC123XYZ.
Der im Zweifel auf irgendeinem Zettel steht.
Genau, der im Zweifel auf irgendeinem Zettel steht. Das wäre auch schon eine Option, wie man direkt in Krypto investieren kann. Man kauft die an irgendeiner Kryptobörse und sagt dann, ich will mich selber um die Verwahrung jetzt des Private Keys kümmern und ich schreibe mir den auf den Zettel und lege den unter mein Kopfkissen.
Sehr gefährlich.
Ja, genau. Das ist eine Frage, will man dafür die Verantwortung selber tragen? Ja, und manche Investoren und gerade auch im Bitcoin-Bereich, die sagen, ich will keiner zentralen Instanz hier vertrauen, die meine Kryptowährung für mich verwahrt, sondern ich will das selber machen. Und es ist erstmal natürlich toll, dass es die Möglichkeit gibt. Ja, also die Aktie zum Beispiel, in die ich investiere, die kann ich ja gar nicht selber verwahren. Ja, die liegt in meinem Depot und genau. Da ist irgendeine Verwahrstelle.
Die kann nicht unter dem Kissen liegen?
Die kann nicht unter dem Kissen liegen, genau.
Wie viele Schlüssel sind denn verloren schon gegangen?
Bei Bitcoin ist es so, dass man schätzt, dass ungefähr 10% aller Kryptowährungen, aller Bitcoin, für immer unzugänglich sind, weil leider Investoren diesen Private Key verlegt haben.
Ja, oh ja, also ich glaube, für mich wäre das ehrlich gesagt auch nichts. Ich bin auch so ein bisschen schusselig. Ich suche ständig mein Handy. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig nervös und hätte total Angst, dass ich den Zettel mit dem Code verliere.
Genau. Also Julia braucht eine andere Lösung.
Ja, genau.
Am besten.
Also geht mir genauso und geht, glaube ich, auch vielen so. Jetzt gibt es natürlich, wenn man diese Selbstverwahrung machen will, gibt es auch ein bisschen sophistiziertere Optionen als den Zettel. Ja, man könnte auch sich eine sogenannte Hardware-Wallet kaufen. Das ist quasi so ein spezieller USB-Stick. Da ist dann der Private Key drauf gespeichert. Aber den muss man immer noch irgendwo hinlegen. Ja, wenn man den dann leider verlegt hat oder der Partner den leider weggeschmissen hat, weil keine Ahnung, was das ist, dann wäre da trotzdem noch ein substanzielles Risiko. Und eine andere Option ist natürlich, dass man sagt, ich will gar nichts mit dieser Verwahrung zu tun haben. Und dann kann man zum Beispiel über ETCs oder auch ETFs investieren.
Das ist dann also ein indirektes Investment, während die erste Option mit dem Private Key ein direktes Investment
genau.
war. Ne?
Mhm. Und beim ETC und ETF ist es jetzt so, dass der Emittent, der strukturiert das Produkt und wählt einen Verwahrer aus, der sich um die Private Key-Verwahrung kümmert.
Vielleicht kurz den Begriff ETC noch mal ein bisschen genauer erklären.
Genau, den haben wir jetzt einfach reingeworfen. ETFs kennen die meisten Zuhörer, ja. ETCs sind so ähnlich. ETC steht für Exchange Traded Commodity oder Exchange Traded Certificates. Ist also genauso handelbar wie ein ETF. Also den kaufe ich auch über eine Börse oder mit meinem Broker. Und der Unterschied liegt in der rechtlichen Strukturierung. Was wir bei Xtrackers machen, wenn wir solche Produkte auflegen, dann haben wir eine Verwahrstelle oder in unserem Fall sogar zwei, die diese Private Keys nehmen und sicher verwahren, möglichst sicher verwahren. Und der Investor sieht das gar nicht, kriegt das gar nicht mit und hat nichts mit dem Private Key zu tun, sondern der kauft über seinen Broker ganz normal den Krypto-ETC.
Das hört sich ziemlich bequem an und für mich auch irgendwie nach einer ganz guten Lösung. Aber das ist ja auch relativ sicher mit Kosten verbunden. Mhm. Wie ist denn das im Vergleich zum Direktkauf? Ist der Direktkauf denn umsonst?
Natürlich hat man auch beim Direktkauf verschiedene Kostenblöcke. Also das ist je nachdem, wo man jetzt die Kryptowährung kauft, zum Beispiel an der Kryptobörse, da würden dann auch Gebühren anfallen. Und für die Verwahrlösung selber, also wenn ich jetzt diesen speziellen USB-Stick kaufe oder den USB-Stick vielleicht noch in einem Bankschließfach lagern will, das sind auch alles Kosten.
Also umsonst ist es nicht.
Genau, so ist es. Und bei einem ETC ist es genauso wie bei einem ETF, welche Kosten auf einen Investor zukommen. Das kommt so ein bisschen drauf an, was für eine Lösung der Investor genau wählt. Und die ETCs und die ETFs, die sind mittlerweile schon sehr kosteneffizient im Markt angeboten.
Ja, super. Und wenn wir jetzt über Kosten gesprochen haben, müssen wir natürlich noch mal einmal auch über Risiken sprechen. Über Schwankungsintensität haben wir insgesamt schon gesprochen.
Das ist natürlich eins der Hauptrisiken, das Marktrisiko, ja, die Schwankungsintensität. Und da sollten sich Investoren natürlich bewusst sein, diese 30-40%ige Volatilität von Bitcoin, die ist schon ziemlich hoch.
Das ist schon ganz schön viel.
Ja. Und das ist
eben, da schlägt der Puls recht hoch. Ne?
Da schlägt der Puls recht hoch, genau. Und das ist natürlich auch zu einem Maximalverlustrisiko führen könnte. Ja? Mhm. Dass ein Investor auch 100% von dem verlieren könnte, was er investiert hat.
Das sollte sich jeder bewusst sein, der in Krypto investieren möchte. Nicht nur, dass er ungefähr versteht, worum es geht, sondern eben auch, dass es mit ja wirklich auch erheblichen Risiken verbunden sein kann. Könnte.
Genau. Volatilität geht natürlich in beide Richtungen.
Geht auch ja. nach oben. Man kann auch verdammt viel verdienen. Ja.
Aber leider kann es auch mal nach unten gehen. Das andere große Risiko haben wir auch schon angesprochen, ist das Verwahrrisiko. Ja, dass dieser private Schlüssel irgendwie abhanden kommt. Insgesamt kann man sagen, dass Kryptowährungen eine risikoreiche Anlageklasse sind.
Im Übrigen, man kann auch das ganze Thema über Aktien abspielen. Es gibt mittlerweile so viele Akteure, von denen wir auch gesprochen haben. Das sind börsennotierte Unternehmen. Und die ganze Infrastruktur hier rum um Kryptowährungen ist sehr stark gewachsen.
Das heißt, letztlich bist du also doch schon längst in Krypto investiert. Nur nicht über Kryptowährungen direkt, sondern ja. über Aktien.
Schon wirklich.
Ah ja. Wow, also Barbara, das waren sowas von viele Insights.
Super spannendes Thema.
Super spannend. Muss ich auch jetzt erstmal noch mal ein bisschen, glaube ich, verarbeiten. Ich glaube, wir alle sind jetzt deutlich besser im Bilde, was Kryptowährungen sind und wie sie funktionieren und auch wie man investieren kann. Ob man es also direkt macht oder indirekt, muss letztlich jeder für sich entscheiden. Ich habe natürlich immer noch ein Thema, weil ich bin ja Verfechter der Diversifikation. Mhm. Bedeutet das denn dann, dass ich am besten in unterschiedliche Kryptowährungen investiere oder eben auch in unterschiedliche ETCs?
Es gibt mittlerweile auch einige Finanzprodukte, die nicht nur in einzelne Kryptowährungen dich investieren lassen, sondern direkt auch in einen Index von Kryptowährungen, also in verschiedene Kryptowährungen in einem Schlag. Und das ist natürlich eine Option, wie du auch dein Portfolio noch mehr diversifizieren
kannst. Cool, das heißt, ich kann also einen ETC kaufen, der nicht in eine einzige Kryptowährung investiert, sondern der bereits die Bandbreite von unterschiedlichsten Kryptowährungen im Portfolio drin hat. Wenn wir also nochmal jetzt zusammenfassen wollen, über was wir heute alles gesprochen haben, ich glaube, dann können wir sagen, also erstens, es gibt nicht die eine Kryptowährung. Die Kryptowährungen aktuell auf dem Markt sind sehr, sehr unterschiedlich. Am bedeutendsten aktuell ist Bitcoin. Man nennt es auch das digitale Gold. Ethereum hingegen ist eher so ein bisschen was wie ein App Store. Und Stablecoin ist immer gebunden an den Euro oder den Dollar.
Zweitens, Krypto könnte zu der Diversifikation beitragen. Allerdings muss man beachten, dass diese Währung relativ neu ist und kann sehr starken Schwankungen ausgesetzt werden. Deshalb soll man natürlich nach eigener Risikoeinstellung immer überprüfen, wie viel Risiko man eingehen möchte. Und dann vielleicht für die Anfänger homöopathisch dosieren.
Und drittens, die Investition kann direkt erfolgen oder eben auch indirekt über ETCs, wobei diese ETCs dann auch unterschiedliche Kryptowährungen mischen.
Also bleibt investiert, bleibt inspiriert und lasst euer Geld für euch arbeiten. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Wir freuen uns riesig und nochmal vielen, vielen, vielen Dank, liebe Barbara, an dich. Vor allem auch, dass du mit deiner ja durchaus etwas angeschlagenen Stimme und deiner Erkältung trotzdem zu uns gekommen bist und so lange für unsere ganzen Fragen zur Verfügung standest.
Dankeschön. Danke dir.
Vielen Dank euch.
Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.